기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 393. Unsere heutige Sendung führt uns nach Mittelamerika. In Nicaragua stehen Wahlen an. Mit ziemlicher Sicherheit wird der ehemalige Revolutionsführer Daniel Ortega diese gewinnen. Denn dem Land geht es verglichen mit den Nachbarn Honduras und El Salvador gut. Deshalb sind seine Chancen auf Wiederwahl exzellent. Doch warum drangsaliert Ortega die Opposition? Verweigert internationalen Wahlbeobachtern die Einreise und verweist ausländische Journalisten des Landes. Bevor Markus Plate dieser Frage nachgeht, hört ihr noch eine Meldung zum Sieg El Salvadors gegen den Bergbauriesen Oceana Gold vor einem Schiedsgericht in Washington. Eine abwechslungsreiche halbe Stunde wünschen euch die Ondistas.
Hallo liebe Hörerin, hallo lieber Hörer. Wir haben da mal eine Frage. Wie findet ihr uns eigentlich? Also mal ehrlich, sind die Beiträge spannend gemacht? Kommen die Länder und Themen vor, die euch interessieren? Oder gehen euch unsere Stimmen etwa auf die Nerven? Nein, aber im Ernst, seit wann kennt ihr Onda? Hört ihr uns im Radio oder lieber am Computer? Das und mehr wollen wir mit unserer Umfrage zum HörerInnen-Feedback rausfinden. Keine Angst, die Umfrage dauert nicht lange und tut auch nicht weh. Sie ist kinderleicht, um nicht zu sagen, idiotensicher. Ihr schafft das. Den Link zur Befragung findet ihr auf unserer Homepage npla.de oder auf unserer Facebook-Seite nachrichtenpool.lateinamerika. Wer unseren NPLA-Newsletter bekommt, kriegt den Link in der nächsten Nummer direkt zugeschickt. Wie gesagt, wir wollen euer Feedback. Bitte macht mit und sagt es gerne weiter.
Onda Info, Nachrichten.
Washington. Mitte Oktober wies ein Schiedsgericht der Weltbank eine Klage des kanadisch-australischen Bergbaukonzerns Oceana Gold gegen El Salvador zurück und gestand dem mittelamerikanischen Land die Summe von 8 Millionen Dollar für entstandene Kosten zu. Damit endete ein 7 Jahre dauernder, vorwiegend hinter verschlossenen Türen geführter Prozess. 2009 verklagte Oceana Gold, damals noch Pacific Rim, El Salvador vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten in Washington. Der Konzern behauptete, ihm seien Gewinne in Höhe von mehreren 100 Millionen Dollar entgangen, weil eine von ihm geplante Mine nicht den Betrieb aufnehmen konnte. 2 Jahre zuvor hatte El Salvadors Regierung Pacific Rim die Genehmigung zum Betrieb der Goldmine El Dorado verweigert. Sie begründete das mit dem hohen Wasserbedarf der Mine und zu befürchtenden Wasserverunreinigungen. Schon heute entsprechen 90% der Oberflächengewässer des an Wassermangel leidenden Landes nicht den internationalen Standards für Trinkwasser. Einer der größten Wasserverunreiniger ist die Bergbauindustrie, der der Prozess der Metallgewinnung mit dem Einsatz großer Mengen an Cyaniden verbunden ist. Auch wenn die Klage des Bergbaukonzerns abgewiesen wurde, ist El Salvadors Kampf um den Schutz seiner Wasserressourcen nicht beendet. Seit Jahren setzt sich die linksgerichtete Regierung dafür ein, das Recht auf Zugang zu Wasser in die Verfassung aufnehmen zu lassen. Dies wurde bisher durch den von rechten Parteien dominierten Kongress verhindert. Erschwert wird die Umsetzung solch fortschrittlicher Gesetzesvorhaben auch dadurch, dass ausländische Unternehmen gegen sie wegen entgangener Profite klagen könnten. Mit der weiteren Globalisierung der Wirtschaft und dem Abschluss von Freihandelsabkommen werden solche Klagen vor internationalen Schiedsgerichten weiter zunehmen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal. Vor einer Stunde ist die Sonne untergegangen. Langsam beginnen die Temperaturen auf einigermaßen erträgliche 30 Grad zu sinken und die Straßen im Zentrum von Nicaraguas Hauptstadt Managua füllen sich mit Leben. Pärchen, Familien, Freunde flanieren über die breite und mit bunten Lampen hell erleuchtete Avenida Bolívar hinunter Richtung Seepromenade. Auch im Park Luis Alfonso Velázquez Flores pulsiert in den Abendstunden das Leben. Die große Grünanlage ist erst in den letzten 10 Jahren geschaffen worden. Seit dem verheerenden Erdbeben 1972 war das historische Zentrum Managuas erst ein Trümmerfeld, dann über viele Jahre eine riesige Brache. Die alte Kathedrale, seit dem Beben eine Ruine, ist bis heute ein Mahnmal an die schlimmste Naturkatastrophe, die Nicaragua im vergangenen Jahrhundert getroffen hat. Rund um die Ruine hat sich seit der Rückkehr der Sandinisten an die Macht aber einiges getan. Direkt am See ist ein Ausgehviertel mit Restaurants und Bars entstanden. Und der Park Luis Alfonso Velázquez Flores wartet mit Basketball-, Fußball- und Volleyballfeldern auf. Es gibt Tennisplätze, eine Fahrrad- und eine niegelnagelneue Rollschuhbahn. Vor allem für die Kleinen ist gesorgt. Gerade die großen Kinderspielplätze mit Wasserspielen bieten bei der ganzjährigen Hitze vor allem für ärmere Familien ein beliebtes Freizeitziel, fast umsonst und im Freien. Auch die 27-jährige Mirna Mercedes, ihr 2 Jahre jüngerer Lebensgefährte Nelson und der gemeinsame 5-jährige Sohn genießen die Abendstunden im Park. Die beiden jungen Eltern sitzen auf einer Parkbank. Der kleine Nelson vergnügt sich derweil mit den Rutschen und Klettertürmen auf dem neuen, gepflegten Spielplatz nebenan.
Der Park ist sehr schön, so etwas gab es vorher nicht in Nicaragua. Vorher war dieser Teil Managuas eine Ruine, wie ausgestorben. Man konnte hier gerade abends nicht hingehen. Es war gefährlich, ständig gab es Überfälle. Heute ist es hier grün, lebendig. Es gibt viel Platz und Angebote für die Kinder und das alles ist gratis. Die Leute kommen von überall her und sehen, was die Regierung hier geschaffen hat. Die Parks, die Hafenmole, die Avenida Bolívar. Alles ist beleuchtet und überall sind Wachleute, die uns beschützen.
Die kleine Familie lebt im Barrio San José Oriental, einem armen Viertel 2 Kilometer vom Park entfernt. Ohne Geld und ohne Jobs ist eine eigene Unterkunft unerschwinglich. Und so sind die 3 bei Mirnas Mutter Auxiliadora eingezogen. Das Haus ist winzig und eher ein besserer Verschlag. Das Dach und 2 der 4 Wände sind aus Wellblech, der Fußboden des einzigen Raums aus Erde. Auf einem wackeligen Tisch steht ein alter Fernseher. Das klapprige Regal ist vollgestopft mit Kleidung. Die restlichen Habseligkeiten von 4 Personen stehen in Kisten und halbzerrissenen Kartons verpackt auf dem Erdboden. So eng ist es hier drin, dass tagsüber die 2 Betten als Ablagefläche herhalten müssen. Ein kleiner Drehventilator surrt gegen die Hitze unter dem Blechdach an. Auch wenn das alles sehr ärmlich anmutet, hungern müssen Mirna und ihre Familie nicht. Und natürlich wird auch Mutter Auxiliadora wieder sandinistisch wählen, wie immer und aus ihrer Perspektive, wen auch sonst.
Yo soy sandinista y ellos me ayudan a mí porque yo soy pobre y ellos saben de que yo siempre he votado en la casilla 2.
Ich bin Sandinista. Die Sandinisten haben uns immer geholfen. Als ich jung war, habe ich auf den Revolutionsfesten getanzt. Eine Medaille und 50 Cordobas haben sie mir letztes Jahr überreicht, weil ich schon so lange dabei bin. Die sandinistische Jugend hat mir zu Hause die Wasserinstallation repariert und die Löcher im Dach geflickt. Und als ich krank wurde, eine Nervenkrankheit, ich wäre fast daran gestorben, da konnte ich dann nicht mehr tanzen, weil mir immer schwindelig wurde. Als sie mich so gesehen haben, haben sie mir sofort geholfen. Jetzt bekomme ich mein Lebensmittelpaket und gestern erst haben sie mir gesagt, dass ich mir mein eigenes Häuschen bauen werde. Mein eigenes Haus. Das war immer mein Traum. Darauf habe ich so lange gewartet.
Es sind Menschen wie Mirna, Nelson und Mirnas Mutter Auxiliadora, die Präsident Daniel Ortega hoffnungsfroh auf den Wahltag am 6. November blicken lassen sollten. In den armen Vierteln scheint die Unterstützung für Ortegas Sandinisten ungebrochen. Umfragen bescheinigen dem Kommandante Beliebtheitswerte um die 80%. Die Präsidentschaftswahlen sollte er mit über 60% Stimmenanteil locker gewinnen können. In denselben Umfragen kommen die Gegenkandidaten zusammen, nicht einmal auf 8%. Daniel Ortega, ehemals Revolutionsführer und so 1979 siegreich gegen die jahrzehntelange Somoza-Diktatur, ist auch dieses Jahr wieder Präsidentschaftskandidat der linksgerichteten Sandinisten. Seit den ersten Wahlen 1984 haben die Sandinisten nie einen anderen Kandidaten ins Rennen geschickt. Dem Kommandante der Frente Sandinista de Liberación Nacional, der sandinistischen nationalen Befreiungsfront, konnte weder die unerwartete Abwahl der Revolution bei den Wahlen im Jahr 1990 etwas anhaben, noch drei weitere Wahlniederlagen 1994, 1998 und 2002. Seit 2007 ist Daniel Ortega wieder Präsident Nicaraguas und seine Macht ist heute größer denn je. Das hat Gründe. Der gepflegte und überall im Land plakatierte und an die Wände gepinselte Mythos des großen Revolutionsführers spielt dabei eine große Rolle, wie Monika Baltodano erläutert, die ehemalige Guerillakämpferin, die sich allerdings schon vor langer Zeit von Ortega losgesagt hat.
Hier in Managua gibt es ein Wandbild, das suggeriert, Daniel Ortega hätte an allen Fronten der Revolution gekämpft, obwohl er lange Phasen des Aufstands vom Ausland aus koordiniert hat. Die Vereinnahmung der Geschichte ist für Ortega eine ganz zentrale Säule seiner Politik.
El gobierno de reconciliación y unidad nacional no descansa en su labor de llevar la energía eléctrica a todos los nicaragüenses.
Auch die nationale Presse geht mit dem Präsidenten und seiner Regierung äußerst gnädig um. Kein Wunder. Die wichtigsten Fernseh- und Radiosender gehören mittlerweile der Familie Ortega oder dem befreundeten Medienunternehmer Angel González. Mittlerweile ist die Regierung auch Eigentümerin der größten und ehemals sehr regierungskritischen Tageszeitung Nuevo Diario. Es existiert nur noch eine unabhängige landesweite Zeitung, ein paar kleine freie Radios und der eine oder andere Fernseh- und Internetkanal. Großen und für die Regierung Ortega allzu bedrohlichen Einfluss haben diese Medien aber kaum noch. Auch nicht Confidencial, ein kritisches Internetmagazin mit seinem Chef, dem Publizisten Carlos Fernando Chamorro.
Der Raum für unabhängige Medien ist erheblich kleiner geworden. Dabei braucht es hier gar keine Gesetze gegen die Pressefreiheit. Hier werden Journalisten und Medien gekauft und der Zugang zu öffentlichen Informationen wird blockiert. Die Regierung lädt unabhängige Medien und Journalisten nicht zu Pressekonferenzen ein. Und die Institutionen antworten auch nicht auf Anfragen, egal ob es sich dabei um Gerichte, die Polizei oder Ministerien handelt.
Wahrnehmbare mediale Kritik an Ortegas Regierung findet daher in Nicaragua kaum noch statt. Das Land ist medial nahezu gleichgeschaltet, ein wichtiges Instrument des Pluralismus damit ausgeschaltet. Auch wenn es durchaus Kritik an Ortega und seiner Politik gibt, nur ein Beispiel. Die Pläne des großen interozeanischen Kanals, der als Konkurrenz zum Panama-Kanal Nicaragua von der Karibik bis zum Pazifik durchpflügen soll oder durchpflügen sollte. Seit Monaten lässt die Regierung über dieses zuvor hochgejubelte Projekt kaum noch etwas verlauten. Jedenfalls war über den breiten Widerstand der Dorfgemeinden an der Kanaltrasse in offiziellen Medien so gut wie nichts zu hören, zu sehen, zu lesen. Auch andere Ausdrucksformen kritischer Meinungsäußerungen werden behindert. Demonstrationen werden nicht genehmigt oder aufgelöst, internationale Journalisten oder Aktivisten nicht ins Land gelassen oder ausgewiesen. León gilt als Wiege der Revolution. Die kleine Stadt im heißen Nordwesten Nicaraguas, schon 1524 als Santiago de los Caballeros de León gegründet, ist die zweitälteste und eine der wichtigsten Städte des Landes und traditionell die Hochburg des liberalen, progressiven und eben auch revolutionären Nicaraguas. Dazu haben auch die Universität und die vielen Colleges beigetragen. Heute ist León mit seinen jahrhundertealten Kirchen und kolonialen Häuschen, Kopfsteinpflasterstraßen und Parks eine der nicaraguanischen Lieblingsziele für Touristen und Aussteiger. Ein touristisches Highlight für viele: Revolutionsromantik an Originalschauplätzen erleben. an die sandinistische Revolution eben, die damals, 1979, mit den Somozas eine der längsten und korruptesten Familiendiktaturen der Welt hinweggefegt hatte. Just gegenüber der Kathedrale von León, am anderen Ende des zentralen Platzes, befindet sich das Museum der sandinistischen Revolution. Davor bietet ein halbes Dutzend Touristenführer revolutionäre Touren an geschichtsträchtige Orte im Zentrum Leons an. Einer von ihnen ist Marcelo Leonel Ordóñez. Der 55-Jährige trägt eine schwarze Barettmütze mit einem roten Stern drauf. Seine Augen leuchten mit der Begeisterung eines jungen Revolutionärs. Marcelo stammt aus einer sehr armen Familie von Tortilla-Verkäufern. Nur mit viel Glück konnte er ein Stipendium an einer katholischen Schule ergattern. Und dort hatte er, gerade 14, Kontakt zur Guerilla bekommen und sich ihr sofort angeschlossen. Zunächst Botengänge, dann Waffentransporte. Den Sieg wie das Ende der Revolution hat Marcelo als sehr bewegend erlebt.
Ich war joven y yo lloré por una tristeza ese, por tantos compañeros.
Ich war ja jung und als wir gesiegt haben, da habe ich geweint. Aus Traurigkeit für so viele Compañeros, die wir im Krieg verloren haben. Und andererseits aus Freude, dass wir die Heimat befreit und die Diktatur besiegt hatten. Dann kamen die Errungenschaften, die Alphabetisierung, das öffentliche Gesundheitssystem, die Landreform. Mit dem Wahlsieg der Opposition habe ich gedacht, jetzt verlieren wir alles. Wir wollten die Macht nicht abgeben, aber Daniel hat gesagt, nein, das Volk hat entschieden und wir gehen in die Opposition. Die Rechten haben dann alles privatisiert, das war schlimm. Aber wir haben die Regierung nie in Frieden gelassen.
Marcelo Leonel Ordóñez ist bis heute nicht nur überzeugter Sandinist, sondern eben auch treuer Anhänger Daniel Ortegas. Er habe seine Sache doch sehr gut gemacht, sich mit ehemaligen Feinden versöhnt, um die Linke in Nicaragua wieder mehrheitsfähig zu machen. Die Frente Sandinista zusammengehalten, trotz der vielen ehemaligen Compañeros, die der Partei über die Jahre den Rücken gekehrt haben. Warum eigentlich, fragt Marcelo. Die zweite sandinistische Regierungszeit seit 2007 sei doch eine Erfolgsgeschichte.
Hace 10 años, el Frente Sandinista estaba, pero había perdido todos los logros.
Vor 10 Jahren waren alle Errungenschaften verloren, aber das bauen wir jetzt wieder auf. Ja, es gibt Korruption, das will ich gar nicht abstreiten. Aber den Leuten geht es doch heute viel besser. Es gibt Sozialprogramme, Haushaltsprogramme, die Krankenhäuser haben wieder Medikamente. Wir haben jetzt Solar- und Windenergie und bringen so Strom in die entlegensten Dörfer. Wir haben das große Projekt des Warenkorbs für Arme, auf dem Land, in der Stadt, für Rentner und Kranke. 1979 waren wir zum ersten Mal in unserer Geschichte frei. Und wir sind immer noch frei. Diese Revolution wird nie verloren gehen.
El Frente Sandinista y la Revolución nunca se va a perder. Aquí en Nicaragua siempre habrá Revolución.
Und doch bleibe viel zu tun und deswegen sei es gut, dass Daniel Ortega auch diese Wahlen gewinnen werde, so die Überzeugung des jung gebliebenen Revolutionärs. Denn ein großer Wunsch hat sich für ihn noch nicht erfüllt.
Nosotros aquí la mayor parte de los combatientes no recibimos pensión. Estamos luchando por esa pensión.
Die meisten ehemaligen Kämpfer bekommen bis heute keine Pension. Während des Kontrakriegs, den uns die USA aufgezwungen haben, gab es kein Geld. Nach 1990 haben die Neoliberalen blockiert. Und seit seinem Wahlsieg sagt uns Ortega, wartet, wartet bitte. Jetzt gibt es das Gesetz 380, das muss nur noch unterzeichnet werden. Dann bekommen wir alle eine Pension von etwa $300. Das ist dann mehr als genug. Und das wäre eine tolle Sache. Wir werden die nächsten Wahlen gewinnen und im nächsten Jahr halten wir dann unsere verdiente Pension in unseren Händen.
Das Gesetz 380 gibt es schon, aber die Auszahlung kommt nicht voran. Denn geschätzte 120.000 ehemalige Kämpfer mit einer für nicaraguanische Verhältnisse recht üppigen Pension zu versorgen, das kostet. Geld, das Nicaragua zumindest im Moment nicht hat. Marcelo hofft auf die nächste Legislaturperiode. Dann aber müsse etwas passieren. Der alte Revolutionär ist schließlich Jahrgang 61. Ewig möchte er für so wenig Geld nun auch keine Revolutionstouristen mehr durch León führen müssen. Dora María Telles ist Jahrgang 1955, auch sie war Guerillera, Kommandantin sogar. Und eine der berühmtesten. Sie befehligte die Eroberung der Stadt León beim ersten großen Sieg der Sandinisten in ihrer finalen Offensive gegen das Somoza-Regime. Und dann, in den Revolutionsjahren, war sie, ebenfalls sehr erfolgreich, sandinistische Gesundheitsministerin. Für die von ihr vorangetriebenen Impfkampagnen bekam sie sogar eine Anerkennung der Vereinten Nationen. Dora Maria Telles, eine Ikone der Revolution. Aber genau wie Monica Baltodano kommt sie mit Ortega schon seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr klar. Der Grund für Dora Marias Abneigung, die diktatorischen Züge ihres ehemaligen Chefs.
Hier in Nicaragua gibt es ein dynastisches Regime. Eine Diktatur der Familie Ortega Murillo. Und keiner tut was dagegen. Auf dem Parteikongress ist dieses Jahr beschlossen worden, dass Ortega alle Kandidaten selbst bestimmt. Für die Vizepräsidentschaft, für die sandinistischen Parlamentsabgeordneten, für die Bürgermeisterwahlen. Das heißt, die Sandinisten existieren als Partei gar nicht mehr.
Und wer mag wohl von Daniel Ortega zur Kandidatin für die Vizepräsidentschaft Nicaraguas erkoren worden sein? Rosario Murillo, Ortegas Frau. Das Familienregime wäre damit perfekt und gleichzeitig zukunftsfest gemacht. Denn so jung und gesund ist Ortega nicht mehr. Über schwere Krankheiten wurde in den letzten Jahren immer wieder spekuliert. Stirbt Daniel, würde Rosario zur Präsidentin aufsteigen. Es würde möglicherweise nicht so viel ändern, denn als Kommunikationschefin der Regierung halte Murillo sowieso seit längerem die wichtigsten Fäden in der Hand, wie Dora Maria Telles erläutert.
Auf allen offiziellen Veranstaltungen der Regierung haben alle Funktionäre immer vom Kommandante und der Compañera Rosario Murillo zu sprechen. Das ist Vorschrift. Murillo will alles kontrollieren. Wenn jemand niesen will, braucht er Murillos Erlaubnis. Alle Kommuniqués stammen von ihr. Die Behörden können nichts veröffentlichen. Die Minister sind unfähig, Rechenschaft abzulegen. Wenn man sich die Internetauftritte der Ministerien anschaut, dann sind die leer, weil die Frau Murillo mit den Autorisierungen nicht hinterherkommt. Die Regierungsarbeit ist also gelähmt und gleichzeitig völlig auf Ortega konzentriert.
Es sind gerade die sandinistischen Dissidenten, die das System Ortega massiv kritisieren. Auch Victor Hugo Tinoco. Tinoco war einst Vizekanzler der Sandinisten, dann Botschafter bei den Vereinten Nationen. Aber Ende Juli verlor er zusammen mit 15 weiteren oppositionellen Abgeordneten seinen Sitz im Parlament. Vorausgegangen war eine höchst ungewöhnliche Entscheidung des obersten Wahlrates des Landes. Der hatte im Juni mit Eduardo Montealegre den Chef der liberalen und einzigen Oppositionspartei im Parlament abgesetzt und den Posten einem Vertrauten Ortegas zugesprochen. Alle Abgeordneten, die diese Entscheidung nicht akzeptierten, sind in der Folge ihres Mandates enthoben worden. Zumindest bis zu den Wahlen ist das Parlament also de facto gleichgeschaltet. Was treibt Daniel Ortega, den ehemaligen Revolutionsführer gegen das Somoza-Regime, dazu, nun selbst die Demokratie in Nicaragua immer mehr auszuhöhlen? Dazu Victor Hugo Tinoco.
Una cosa que hay que entender es de que la revolución sandinista, la revolución nicaragüense de los años 70.
Man muss verstehen, dass die sandinistische Revolution das Somoza-Regime mit seinen Institutionen zerschlagen hat. Aber wir konnten nicht die politische und autoritäre Kultur verändern. Diese Kultur, die der Somoza-Clan jahrzehntelang gepflegt hat, wurde irgendwann im Sandinismus wiedergeboren. Diese Mentalität schwächt die demokratischen Parteien und die Gesellschaft als Ganzes, sodass ein Caudillo freie Bahn hat. Und mit diesem allmächtigen Führer blühen dann Vettern Wirtschaft und Korruption. Heute bleibt uns sandinistischen Dissidenten vor allem, demokratische Wahlen zu fordern. Dass Ortega seine Finger von der Wahlbehörde lässt, die er, wie viele Institutionen, komplett beherrscht. Es ist doch keinem zu vermitteln, warum jemand, der angeblich so beliebt ist, keinen unabhängigen Wahlrat erlaubt.
Si alguien piensa que tiene mucho respaldo dentro de los nicaragüenses, ¿por qué no acepta, por qué no permite que haya un consejo electoral independiente?
Mittlerweile ist mit Pedro Reyes Vallejos nun auch der vom Wahlgerichtshof eingesetzte Chef der unabhängigen liberalen Partei von seiner Präsidentschaftskandidatur zurückgetreten. Was bleibt? Mit Carlos Canales von der oppositionellen Sammlungsbewegung ARPE, einem weiteren Liberalen und einem Konservativen, sind nur noch zwei bessere Zählkandidaten im Rennen. Die Opposition spricht von Wahlfarce. Und ja, es mag sein, dass Ortega, seine Familie und Verbündete in den letzten Jahren ein respektables Wirtschaftsimperium geschaffen haben. Aber schaut man sich Städte wie Managua, León, Granada oder Matagalpa an, dann muss man feststellen, es hat sich was getan in Nicaragua. So verarmt wie zur Jahrtausendwende sieht das Land nicht mehr aus. Christlich, sozialistisch, solidarisch. Dieses erste Attribut war damals vor 10 Jahren vonnöten, um der Kampagne der katholischen Kirche gegen Ortegas Sandinisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ohne die Kritik der Bischöfe und gegen eine zerstrittene Opposition gewann Ortega Ende 2006 die Macht zurück und hat sie seither nicht wieder hergegeben. Doch mit dem katholisch-sandinistischen Friedensabkommen ist es vorbei.
In torno a las próximas elecciones deseamos iluminar desde nuestra fe como pastores de la Iglesia.
Ende August hat die nicaraguanische Bischofskonferenz eine Erklärung zur bevorstehenden Wahl abgegeben. Wählen, wie auch nicht wählen, ist ein Recht, ist da zu hören. Im Moment von Krisen und Spannungen der Gewalt widerstehen, in dunklen und widrigen Momenten nicht die Hoffnung verlieren. All das ist, diplomatisch verpackt, eine kaum missverständliche Kritik am Gebaren Daniel Ortegas. An der UCA, an der Jesuitischen Universität in Managua, gibt die Journalistin Maria López Vigil die Zeitschrift Envio heraus, eine kritische, unparteiliche Publikation. López Vigil, Theologin und Autorin mit kubanisch-nicaraguanischen Wurzeln, steht als Anhängerin der Befreiungstheologie nicht im Verdacht, kritiklos die Position des Vatikans und der Kardinäle zu übernehmen. Und kritiklos ist sie im Gegensatz zu vielen anderen Journalisten auch gegenüber der weltlichen Macht nicht.
Das System Ortega basiert einerseits auf den Milliarden venezolanischer Hilfe und andererseits auf dreimaligem dokumentierten Wahlbetrug. Die Kommunalwahlen 2008, die Präsidentschaftswahlen 2011 und wieder die Kommunalwahlen 2011. Dadurch hat sich Ortega verfassungswidrig die Präsidentschaft erhalten. Er hat absolute Macht im Parlament und er übt Macht über die meisten Städte und Gemeinden aus. Hinzu kommen die Justiz, Rechnungshof, Sicherheitsorgane, Wahlbehörde. Er hat also die Macht quer durch alle Institutionen des Landes. Dieser Konzentrationsprozess dauerte Jahre und dagegen hat die Zivilgesellschaft kein Mittel gefunden.
Und auf das Prädikat christlich im Slogan Ortegas angesprochen, wird die über 70-Jährige sogar richtig wütend.
Was ist denn christlich? Heißt das, Almosen zu verteilen? Einen Populismus zu betreiben, aus dem heraus man Unterstützung gewährt, um so selbst Unterstützung zu bekommen? Es ist ja richtig, die neoliberalen Vorgängerregierungen haben nicht einmal Almosen verteilt. Aber Almosen, oder weniger religiös genannt die Sozialprogramme der Regierung, transformieren die Gesellschaft ja nicht. Kein einziges Sozialprogramm der Regierung hat strukturell etwas an den Problemen des Landes geändert. Eine strukturelle Reform wäre zum Beispiel eine Steuerreform, nach der einfache Angestellte nicht mehr Steuern bezahlen müssen als die Superreichen des Landes. Ich trage den Sandinismus und die Befreiungstheologie in meinem Herzen. Aber ich sehe in dieser Regierung weder den Sandinismus seiner Gründer, noch die Befreiungstheologie mit ihrem wichtigsten Propheten, Jesus von Nazareth.
Nun stehen also in Nicaragua die Wahlen ins Haus, wenn es denn etwas zu wählen gibt. Opposition findet so gut wie nicht statt, Sandinismus im Sinne der Erfinder eigentlich auch nicht. Alles auf Ortega und seine Ehefrau. So werden die Wahlzettel aussehen und so wird es denn wohl auch ausgehen. Glaubt man den Umfragen, könnte Daniel Ortega eigentlich auch freie und faire Wahlen unter unabhängiger Wahlaufsicht durchführen lassen. So aber wird sich die Stimmung im Land allenfalls an der Wahlbeteiligung oder an der Wahlverweigerung ablesen lassen.
Ey, warte noch mal kurz. Wir haben noch was vergessen. Ihr sollt noch bitte an unserer Umfrage teilnehmen. Nicht vergessen. Der Link ist auf unserer Webseite.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de